schon mal in der Autoritätsbereich, wo wir über uns selber und über unser eigenes Leben haben. Und das ist etwas, wo wir jetzt in den letzten paar Mal ein bisschen den Schwerpunkt darauf gelegt haben und auch gemerkt haben, das ist eigentlich etwas vom Zentralsten. Dass wir lernen, unser eigenes Leben, Autorität über unser eigenes Leben, über unsere Entscheidungen zu nehmen. Das gibt es nämlich niemand anders. Und aus dem heraus wächst nachher auch ein Mandat, das Gott uns nachher auch über andere Bereiche gibt, andere Menschen gibt. Sei es das in Familien, über Kinder, sei das im Beruf, über Mitarbeiter, Angestellte, wo wir immer auch Verantwortung haben. Wir haben ja gesehen, wie man diese Verantwortung nehmen kann. In der gleichen Art, wie Gott sie nimmt, eben als Vater, der schaut, der nicht kontrolliert und zurechtweist, sondern der ermutigt und freisetzt. Also zurechtweisen tut er manchmal schon, ja, aber nicht mit dieser kontrollierenden Art. Dann haben wir den dritten Bereich gesehen, die Autorität und die Vollmacht über den Find. Und wir gehen jetzt hier in das dritte Thema heute rein und schauen mal, was für Autoritätsbereiche das, das überhaupt sind. Wir haben Matthäus 10, Vers 8, da heisst es, gibt Jesus seinen Jüngern den Auftrag, nachdem er ihnen gesagt hat, kommt zu mir. Und aus dem zu Jesus kommen, hat er ihnen nachher den Auftrag und die Vollmacht gegeben. Macht Kranke gesund, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein und treibt Dämonen aus. Das sind die vier Aufträge, die Jesus in Matthäus 10, 8 seinen Jüngern hier gibt. Kranke gesund sollen sie machen, Tote wieder aufwecken, Aussätzige rein machen und Dämonen austreiben. Das klingt so ein bisschen heftig so für den Anfang. Aber im Johannes 14, 12 sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Und das ist jetzt genau das, was wir am Anfang schon gesagt haben, was die Ursache war von dem Pfingsten. Jesus hat nämlich eben dort auch gesagt, ich gehe zum Vater, ja, das heisst, ich verlasse euch. Ihr seid aber nicht alleine, sondern ich werde euch den Geist geben. Ich werde euch den Tröster geben. Ich werde euch die Kraft geben, die in euch das wirkt, dass ihr das gleich wieder könnt machen, wie ich gemacht habe. Und wenn wir uns das so vorstellen, dann ist das meistens etwas, wo man denkt, Hilfe kann ich doch nicht. Wenn wir ins Leben von Jesus hineinschauen, der Kranke geheilt, der hat Tote auferweckt, der hat Aussätzige rein gemacht, der hat Dämonenbesessene befreit und die Dämonen austrieben. Und wenn wir das so sehen, wir sagen, ja, das hat er können, das hat er gemacht, das glauben wir. Aber wenn er so Auftragserteilung kommt, so, und jetzt gehört dir, so, und jetzt machen dir, und zwar genau das Gleiche, verkündigt das Reich vom Vater, verkündigt das Evangelium, die frohe Botschaft, und macht Kranke gesund, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein und treibt Dämonen aus. Da haben wir manchmal gerade so ein bisschen ein Heiliges zu klopfen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns mit dem auseinandersetzen. Es ist ein Auftrag, den Jesus nicht nur seinen Jüngern damals gegeben hat, sondern den er uns auch heute gibt. Und wir wollen uns heute in dieser Predigt mit dem Thema vom Heilkranken, mit diesem Auftrag mal beschäftigen. Die anderen drei Bereiche schauen wir den anderen Predigten auch noch anschauen. Markus 16, 17 bis 18 heisst, die Zeichen aber, die folgen werden denen, die da glauben, sind diese, in meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen mit den Händen hochheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen, so wird es gut mit ihnen. Auch hier, das ist nicht ein Auftrag, das ist nicht ein Bitt, sondern das ist eine Feststellung. Das wird einfach so sein. Das sind die Zeichen, die denen folgen, die an Jesus glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen mit den Händen hochheben, und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen, so wird es gut mit ihnen. Das ist einfach etwas, was uns folgt. Das ist eine Folgeerscheinung, wenn wir Jesus nachfolgen. Und in Apostelgeschichte 5, Vers 12 bis 15, sehen wir nachher, wie das tatsächlich in der ersten Gemeinde in Jerusalem nachher so war. Es geschahen aber viele Zeichen und Wunder im Volk, nicht durch Jesus, sondern durch die Hände der Apostel. Und sie waren alle in der Halle Salomos einmütig beieinander. Von den anderen aber wagte keiner sich zu ihnen zu halten, doch das Volk schätzte sie hoch. Immer mehr aber wuchs die Zahl derer, die an den Herrn glaubten, eine Menge Männer und Frauen, so dass sie die Kranken sogar auf die Straßen hinaustrugen und sie auf Betten und Bahren legten, damit, wenn Petrus käme, wenigstens sein Schatten auf einige von ihnen fiele. Das kann man sich mal vorstellen, oder? Jetzt versteht ihr vielleicht, warum wir heute Pfingsten feiern, oder? Jesus ist gegangen, hat das alles gemacht, vordemonstriert, hat jetzt seine Autorität, seine Jünger, seine Nachfolger übertragen. Der Heilige Geist ist mit der göttlichen Kraft über die gekommen. Jetzt machen die jetzt Gleichliche. Jetzt sind es Multiplikatoren geworden von Jesus. Und wir sind als Leib, was schon wieder? Als Gemeinde, excuse, jetzt haben wir es schon gebracht. Wir sind als Gemeinde, was schon wieder? Der Leib von Christus. Also wir sind die, die Jesus auf der Erde sichtbar machen. Indem, dass wir zusammen sein Leib bilden. Und das sind nicht nur wir hier zu Hause, alle Nachfolger von Jesus. Und wir machen die gleichen Werke, haben den gleichen Auftrag, wir haben das gleiche Erbgut, das gleiche Erbe empfangen, wie Jesus uns gegeben hat. Und es ist wichtig, dass wir nicht irgendwo hier also von unseren menschlichen Möglichkeiten und Begrenztheiten ausgehen und hier alles schon mal wieder so abbrechen auf das Normale, auf das Menschenmögliche und die Möglichkeiten, die Dimension vom Reich von Gott von vornherein ausblenden. Die erste Gemeinde war in dieser übernatürlichen Autorität und Vollmacht unterwegs gewesen. Da sind viele Zeichen und Wunder im Volk passiert, durch die Hände der Aposteln. Und da hat die Gemeinde ein grosses Ansehen gehabt. Und die Kranken hat man gebracht, hat sie rausgetragen, auf die Straße gelegt, in ihren Betten und Barren. Das ist, wenn schon nur der Petrus durchgelaufen ist. Also, er hat nicht einmal gebetet für dich. Er hat nicht Hände aufgelegt, er ist nur durchgelaufen. Und der Schatten ist auf sie gefallen. Das ist schon mal das passiert, was sie gewusst haben, die Hände. Also, es war eine grosse Erwartung. Und dass in grosse Zeichen und Wunder kranken Heiligen passiert. Also Jesus hat nicht einen Auftrag gegeben und ein Versprechen abgegeben, das sich nachher nicht erfüllt hat, sondern er hat einen Auftrag gegeben und hat ein Versprechen abgegeben, das sich nachher in der Gemeinde manifestiert hat. Und das sind wir herausgefordert als Gemeinde von heute. Wo leben wir? Wo stehen wir? Wie gehen wir mit dem um? Und wir schauen an, woher kommt überhaupt Krankheit. 1. Mose 1, 31, da lesen wir: Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Da ward aus Abend und Morgen der sechste Tag. Das ist aus der Schöpfungsgeschichte. Da hat Gott alles geschaffen und hat es angeschaut und er hat gesagt, es ist sehr gut. Und das, was Gott geschaffen hat, da war keine Krankheit, da war kein Tod, da war keine Sünde. Da war alles von dem nichts da, es war vollkommen. Gott hat den Garten gepflanzt, Eden hat die Menschen hineingestellt und auch die waren sehr gut. Die hatten weder eine Krankheit, noch sind die gestorben, noch sind irgendwelche Finden gewesen, die sie bedroht haben, nicht einmal wilde Tiere, die sie haben bedroht, da war eben das Paradies gewesen. Und ihr wisst, und wir merken es, dass uns das Paradies abhanden gekommen ist, ja, wartet da noch gerade, dass durch den Sündenfall nachher wir all das, den Schutz von dem Garten, aber auch das Heil und die Heilung verloren haben. Mit dem Sündenfall von der Menschheit, seine Krankheit, seine Sünde, seine Tod reingekommen und sind zu unserem kollektiven menschlichen Erbe geworden. Da kannst du und ich nichts direkt persönlich dafür, das ist einfach so. Wir leben unter dem Fluch, in Anführungszeichen. Von dem Trenntsein von Gott und zu dieser Macht von Krankheit, von Tod ausgesetzt und können aus unserer menschlichen Kraft raus die nicht einfach so selber wieder überwinden. Aber schon im Alten Bund, im Alten Testament hat Gott sein Volk beschützt und hat Gott seinem Volk auch Schutz und Heilung versprochen. 2. Mose 15, 26, wirst du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchen und tun, was recht ist vor ihm, und merken auf seine Gebote und halten alle seine Gesetze, so will ich dir keine der Krankheiten auferlegen, die ich den Ägyptern auferlegt habe, denn ich bin der Herr, dein Arzt. Das ganze zentrale, alttestamentliche Bibelvers hier, wo Gott etwas verspricht. Und ihr merkt wieder, wir sind ja in der Lebensschule am Thema der Offenbarung, Bundesbuch, Bundesschluss, Bundesverheißungen, wenn dir, das ist eine Bedingung da, habt ihr das gemerkt? Wenn dir die Stimme von Gott, von eurem Gott, gehorsam seid, wenn ihr recht zu Recht tut, wenn ihr seine Gebote haltet und seine Gesetze, dann wollte ich dir keine von diesen Krankheiten auferlegen, die ich in den Ägypter aufgelegt habe, denn ich bin der Herr, dein Arzt. Also das heisst, Gott kümmert sich um unseren Gesundheitszustand. Das ist eine Verheißung, wenn ihr in diesem Bund seid, in diesem Bund bleibt und in diesem Bundesgebot euch verhaltet, bin ich euer Arzt und dann werdet ihr die Krankheiten nicht haben, die die anderen Völker zum Teil haben. Eine andere Stelle, 2. Mose 23, 25 bis 26, da steht, aber dem Herrn, eurem Gott, sollt ihr dienen, so wird er dein Brot und dein Wasser segnen und ich will alle Krankheit von dir wenden. Es soll keine Frau in deinem Lande eine Fehlgeburt haben oder unfruchtbar sein und ich will dich alt werden lassen. Also hier noch eine ganz klare Verheißung, auch hier wieder an eine Bedingung geknüpft. Ihr sollt Gott dienen. Und dann ist das Brot gesegnet und das Wasser gesegnet, das heisst, es ist Nahrung. Und Gott sagt, ich will die Krankheit von dir wenden, also das heisst, ich nehme sie von dir weg. Und es soll auch keine Fehlgeburt sein. Und Verheißung für ein langes, erfülltes Leben. Also wir dürfen alt werden und gesund bleiben. Das hat Gott seinem Volk verheißen. Und das haben ja ganz viele von diesen Leuten erlebt. Jetzt haben wir die Verheißung vor Heilung. Das ist die bekannte Bibelstelle aus Jesaja 53, Vers 4 und 5. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das ist ein gewaltiger Vers, mitten im Alten Testament, wo der Prophet Jesaja hier prophetisch eben ausspricht über einen Messias, über einen Heiland, über den Gesalbten, den der Herr noch wird schicken, und der wird unsere Krankheit tragen. Der hat die Krankheit auf sich genommen, hat den Schmerz auf sich genommen. Er ist wegen unseren Missetaten und wegen unserer Sünde zerschlagen worden. Die Strafe, die eigentlich unsere wäre, liegt auf ihm, sodass wir Frieden haben. Und durch seine Wunden, die Jesus am Kreuz erlitten hat, sind wir geheilt. Das war eine prophetische Aussage, das war dann noch nicht die Realität. Aber es ist eine gewaltige Bibelstelle, die das Werk von Jesus am Kreuz veranschaulicht. Und Jesus kommt jetzt eben als der Retter. Er kommt als der, der das, was beim Sündenfall passiert ist, wieder rückgängig macht. Und das kann er nur in dem, dass er sein eigenes Leben eben als das Lösegeld hergibt, dass er sich selber als das Opfer hergibt, die ganze Strafe von dieser Trennung, die ganze Sünde, die ganze Last auf sich nimmt, daran krepiert, stirbt und uns nachher durch die Auferstehung in eine Freiheit und in eine Befreiung hineinruft. Darum ist er der Retter. Apostelgeschichte 2,21: Und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Also da gibt es Rettung aus dieser misslichen Lage von Gottesferne, von diesen Mächten von Krankheit, Tod und Teufel ausgeliefert sein, wehrlos, machtlos ausgeliefert sein. Es gibt Rettung. Und Jesus Christus ist gekommen, für die Rettung uns zu bringen. Und der Begriff Rettung, das ist ein ganz zentraler Begriff im Neuen Testament, wo wir gerettet werden sollen. Der heisst auf Griechisch Sozo. Und das heisst, wenn man das übersetzt, das Wort retten, befreien, beschützen, heilen, bewahren, ganz machen. Das sind all die Begriffe, die in diesem Sozo drinnen sind. Also allen Orten, wo ihr leset, dass wenn wir durch Christus gerettet sind, neues Leben haben, ewiges Leben haben, wiedergeboren sind, dann ist das alles dabei, schon da. Da ist Rettung drin, da ist Befreiung drin, da ist Schutz drin, da ist Heilung drin. Das ist drin, inklusive. Und da ist auch das Bewahren drin und das Ganzmachen. Da ist die ganze Wiederherstellung drin. Das hat Jesus für uns da. Es geht nicht einfach darum, ich habe irgendwann am Tag XY 1900 irgendetwas mal eine Bekehrung erlebt und jetzt bin ich Christ. Um das geht es nicht, Freunde. Es geht darum, dass du das da erlebt hast. Dass du eine Berührung erlebt hast, ein Erlebnis gemacht hast, wo der Gott in dein Leben hineinkommt und all der Mist, all der Seif, all die Sünde, die Schuld, den Dreck in deinem Leben von dir wegnimmt, in der Schutzlosigkeit, den Dreist, in den Schutz hineinbringt, die befreit, die reinigt, die heilt, die wiederherstellt zu dem Menschen, Gott, der ursprünglich denkt und gemacht hat. Vor Anbeginn der Zeit hat sich das Gott schon ausgedacht, wie du sollst sein, was du für einen Lauf in deinem Leben wirst laufen. Und alles, was passiert ist in deinem Leben bis dahin, wo das verdeckt hat, verschüttet hat, verdreht hat, verleugnet hat, das will Jesus wegnehmen und will dir das geben, damit sich dein Leben maximal entfalten kann und du deine Berufung, dein Mandat, das du von Gott bekommen hast, in diesem Mass kannst du ausleben, wie er es gedacht hat, zu seiner Ehre und damit sein Reich kann sichtbar werden. Ich glaube, Jesus ist nicht gekommen, dass es uns einfach ein bisschen besser geht. Jesus ist nicht gekommen, dass wir unsere Karriere ein bisschen hinderungsfreier machen können. Sondern Jesus ist gekommen, hat uns gerufen an das Vaterherz. Er hat uns gerufen in das neue Leben hinein, das ihm gehören soll, das ihm verfügbar ist, das zu seiner Ehre gelebt wird. Der Paulus hat gesagt, jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir und alles, was ich jetzt noch mache und sage und tue, das tue ich zu seiner Ehre und in seinem Auftrag. Ich habe aufgehört, mein eigenes Leben zu leben. Meine eigenen Pläne zu schmieden, meine eigene Agenda zu haben. Ich habe mein Leben hergegeben, als lebendiges Opfer dem Gott. Und ich bin verfügbar für ihn und überkomme darum die ganze Fülle von diesem Erbe. Ich glaube, das ist einer der ganz wichtigen Gründe, wenn wir manchmal so ein bisschen vollmachtslos sind oder uns so fühlen, dass unsere Leben nicht so ganz dem Gott geweiht sind und zur Verfügung stehen. In dem Moment, wo du sagst, Jesus, du kannst mit meinem Leben machen, was du willst. Ich lasse das alles los, meine Wünsche, meine Pläne, meine Vorstellungen, meine Vorlieben. Und ich bin einfach da und sage, das Leben soll dir gehören. Du kannst damit machen, was du willst. Ich habe nur eins Anliegen, dass dein Reich durch mein Leben sichtbar wird. Ich verspreche dir, wenn du das von Herzen sagst und betest und ernst meinst, dass sich irgendetwas in deinem Leben wird ändern. Und dass irgendetwas von dieser Kraft wird sichtbar werden und dass auch etwas von dieser Autorität und von dieser Vollmacht, die wir ja nicht machen können, sondern was uns gegeben ist, mehr zum Tragen kommt und mehr sichtbar wird. Matthäus 4,23. Er, das ist Jesus. Er zog umher in ganz Galiläa, lehrte in den Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk. Und die Kunde von ihm erscholl durch ganz Syrien und sie brachten zu ihm alle Kranken, mit mancherlei Leiden und Qualen behaftet, Besessene, Mondsüchtige und Gelähmte und er machte sie gesund. Das ist das, was passiert, wenn den Menschen Rettung widerfährt. Wir haben gesehen, Rettung ist ein ganzheitlicher Aspekt. Es geht nicht nur darum, dass sie jetzt gesund werden von irgendeinem Leiden, sondern es geht darum, dass unsere ganze Gesinnung, unsere Lebenseinstellung umpolt wird, dass wir zu Nachfolger von dem Jesus werden, verfügbare Soldaten im Reich von Gott werden und dass nachher Krankheiten geheilt werden. Das ist einfach ein Begleitzeichen vom Reich von Gott. Da, wo das Reich von Gott hineinbricht in die Welt, da ist ein Begleitzeichen, dass Kranke gesund werden. An dem haben die Leute erkannt, das, was Jesus erzählt, das ist nicht einfach nur irgendeine neue religiöse Spleen, das ist nicht wieder irgendeine Sekte, die wieder irgendeine neue Lehre hat, sondern das, was er sagt und das, was er macht, das verhebt. Die Kranken sind gesund. Das war wie ein Beweis, könnte man sagen, dass das, was Jesus sagt, auch verhält. Heilig ist also der Wille von Gott. Das haben wir eigentlich gesehen. Krankheit ist nicht in der ursprünglichen Absicht von Gott, im Paradies. Im Garten Eden war keine Krankheit, keine Sünde und kein Tod. Gott hat Menschen nicht so geschaffen und nicht wollen, dass das so ist. Das ist durch den Sündenfall erst reingekommen. Gott verschont sein Volk vor Krankheiten und heilt es von Krankheiten. Das war schon im Alten Testament, im Alten Bund so gewesen. Jesus heilt alle Menschen, die zu ihm kommen oder zu ihm gebracht werden. Es gibt keinen einzigen Bericht im gesamten Neuen Testament, dass irgendein Kranker zu Jesus gebracht wurde, der wieder krank gegangen wäre. Also alle sind geheilt worden. Nicht alle Kranken, die es gegeben hat, denn, aber alle, die zu ihm sind gekommen oder zu ihm gebracht wurden, sind geheilt worden. Die Heilung, die Rettung in Jesus Christus ist umfassend und bezieht sich auf unseren Körper, auf unsere Seele und auf unseren Geist. Also die Rettung, Das Heil, das Jesus bringt, ist eine ganzheitliche, umfassende Heilung. Ist nicht nur seelisch, nicht nur geistlich, nicht nur körperlich, sondern umfasst alle Bereiche von unserem Leben. Und es gehört zu unserem Jüngerschaftsauftrag, den wir von Jesus bekommen haben, das Heil und die Heilung zu den Menschen zu bringen. Geht her, heilet die Kranken, treibt Dämonen aus, weckt die Toten auf, reinigt die Aussätzigen. Jesus hat seine Jünger und damit auch uns gelehrt, zu beten, dein Reich, Vater, soll kommen, wie es im Himmel ist, so hier auf der Erde. Und jetzt die Frage an euch. Ist im Himmel Krankheit? Glaubt das jemand? Dass da kranke Leute sind? Kann es sein, dass dort alle Tränen und alle Not, alles Leiden abgewischt wird und nicht mehr ist? So steht das geschrieben. Und wenn ich vom Himmel rede, rede ich jetzt nicht einfach von dem, wo die ist, wenn wir gestorben sind, sondern ich rede vom Himmelreich, vom Reich von Gott, wo Jesus gesagt hat, das ist jetzt, wo ich bin gekommen, auf die Erde gekommen. Das Reich von Gott ist jetzt nachgeworden. Und jetzt lehrt uns, dass Jesus betet, das Reich von Gott, wo im Himmel vollkommen vorhanden ist, das soll jetzt auf die Erde kommen, und zwar in welcher Qualität? Genau gleich wie im Himmel. Das hat Jesus uns gelehrt zu beten. Und wenn wir das Gebet ernst nehmen, das ist das Vater unser Gebet, das wir uns kennen, dann müssen wir eigentlich auch davon ausgehen, dass das der Bereich der Krankheit auch mit einschließt, oder? Und ich sage das bewusst, weil wir merken immer wieder, wenn es um diese Frage geht. Wir kennen die Bibelstellen, wir haben das vielleicht auch schon mal gesehen. Wir haben das auch schon probiert, wir haben schon für Kranke gebetet, wir haben auch schon Hände aufgelegt, das ist dann nicht besser geworden, die sind vielleicht sogar gestorben, haben wir alles erlebt. Und das, dann fragt man sich nachher so, ja, irgendwie ist jetzt das der Wille von Gott gewesen. Ist das jetzt, vielleicht hat Gott einen anderen Plan gehabt, vielleicht hätten wir jetzt da gar nicht für Heilung sollen beten, vielleicht haben wir jetzt der armen Person noch falsche Hoffnungen gemacht und haben sie irgendetwas hineingesteigert und dann wollen wir es doch bescheiden, oder? Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir die Grundlagen hier klarlegen. Wir sollen beten, dass das Reich von Gott kommt, wie es im Himmel schon ist, hier auf der Erde. Und wisst ihr, hier auf der Erde ist das Reich von Gott einfach nicht immer. Nicht in allen Menschen, nicht immer gleich statt. Darum sollen wir beten, dass das kommt. Und da gehört die ganze Rettung, da gehört die ganze Heilung dazu. Und das betrifft den Körper, das betrifft die Seele und das betrifft den Geist. Und das ist manchmal ein Kampf. Da kannst du nicht einfach herstehen und sagen, ja, Halleluja, und jetzt ist das so. Sondern es braucht manchmal ein Dreigehen, wo es miteinander drinstehen. Und dass wir uns da drinnen auch nicht entmutigen, wenn es mal nicht funktioniert. Hier hilft sicher das hörende Beten, dass wir erkennen, was Gott eigentlich klar genau möchte heilen. Ist jetzt eine innere Heilung oder ist es eine äußere Heilung? Gott möchte immer Heilung. Manchmal wissen wir nicht so genau, wer jetzt dran ist. Und auch wenn ein körperliches Gebrechen nicht geheilt wird, wird Gott trotzdem heilig. Weil Gott ist nicht fixiert auf den Körper. Es gibt auch Menschen, die versehen sind, die behindert sind, die Gott trotzdem brauchen kann für sein Sein. Und wo er ein inniges, brennendes Herzensanliegen hat, dass in ihrem Herz, in ihrer Seele heil werden. Heil sein. Es gibt ganz viele so wunderbare Zeugnisse von Menschen, die ohne Arme, ohne Beine auf der Welt sind, die einen Vortrag machen. Ich glaube, es ist da irgendwann ist wieder jemand unterwegs da. Wie heißt er? Nick Vujicic, irgendwie so. Das ist für mich so ein gewaltiges Zeugnis. So ein Mann, der schwer behindert ist, wo man sagen kann, was hat das Leben, das so ist, noch für einen Wert. Das kann ich nicht machen. Nur laufen, er braucht alle möglichen Hilfen. Und so einen Frieden im Herzen, so eine Freude im Herzen, so eine Überzeugung, ich bin ein Jünger von Jesus. Und er bekommt Bühnen und kann weltweit erzählen, wie es ihm geht als Nachfolger von Jesus. Dieser Mann ist heil. Auch wenn er äußerlich nicht heil ist oder nicht vollkommen ist, er ist innerlich heil. Und das scheint mir ganz wichtig, dass wir das Heil und die Heilung nicht auf irgendetwas begrenzen, wo wir jetzt denken, es müsste sein, sondern dass wir den ganzen Mensch da drinnen anschauen. Kathrin und ich haben vor manchem Jahr die Schule für Heilung gemacht, da zu tun. Und das haben wir auch, haben wir das auch geübt, natürlich, für Kranke zu beten. Und ich kann mich noch gut erinnern, da ist eine Frau zu uns gekommen, die hat gesagt, sie habe Probleme mit Magengeschwür. Sie müssen jetzt zum Doktor und sie müssen jetzt das operieren. Das ist ganz schlimm, wenn wir da beten können. Und dann haben wir gesagt, okay, wir beten, ja. Dann haben wir das hörende Gebet gemacht, einfach hörend, was meinst du, Gott? Ihre Heilung und Heil zugesprochen im Namen von Jesus. Und dann ist ein Impuls gekommen. Vom Heiligen Geist, ein Impuls, Bitterkeit, Unversöhnlichkeit. Wir sind angesprochen. Gibt es etwas in deinem Leben, wo du nicht vergeben hast, wo du noch bitter bist? Ja, gibt es. Du hast gesagt, das und das und das ist passiert. Du hast mir Unrecht da worden. Das habe ich nie können verzeihen. Das ist mir so, bin ich so ungerecht behandelt worden. Bin ich so verletzt worden. Also gefragt, bist du bereit, das loszulassen? Dieser Person zu vergeben oder dieser Person, die das gemacht hat. Mhm. Ja, oder meint. Dann hat sie es gemacht. Sie hat davon gerannt. Der Schmerz ist nochmal auf sie gekommen. Dieser Verletzung. Wir haben für Heilung gebetet von diesem Schmerz, von diesen inneren Wunden. Und in all dem, was da abgegangen ist, war ein tiefer seelsorgerlicher Prozess, wo sie Heilung hat erfahren für ihre Seele. Haben wir ganz vergessen, für das Magengeschwür zu beten. Ein paar Tage später läutet sie an. Sie war jetzt gerade beim Doktor, die Vorbereitung für die Operation. Sie haben nochmal alles untersucht. Das Magengeschwür sei weg. Ja. Heilig, körperliche Heilung ist passiert, weil die seelische Heilung passiert ist. Das hat manchmal einen Zusammenhang. Manchmal, nicht immer. Wir kennen das, das sind die sogenannten psychosomatischen Erkrankungen. Eigentlich sagt das Psyche, unsere Seele ist eigentlich krank. Da stimmt etwas nicht. Und weil dort etwas nicht stimmt, reagiert der Körper mit irgendeiner Krankheit. Das tut man heute sogar in der Schulmedizin ernster nehmen als früher. Da wird nicht nur immer mit der Chemiekeule alles, was da Symptom ist, totgeschlagen, sondern schaut man her, was ist denn da nicht, nicht gut in diesem Menschen? Und das hat vielleicht eine seelische Ursache, dass ich ein körperliches Gebrechen habe. Und versteht ihr, eins kann ich euch versprechen, auch wenn vielleicht körperlich nicht immer alle heil werden, die wir für sie beten. Aber ich habe es noch nie erlebt, dass jemand, den wir für sie gebetet haben, innerlich nicht irgendwie auf irgendeine Art berührt worden. Befreit und geheilt worden. Und insofern möchte ich uns alle auch mehr ermutigen, beten wir doch für Kranke. Nicht mit der einseitige Haltung. Im Sinn von, es muss jetzt da das Wunder passieren, jetzt muss der Krebs weg, oder jetzt muss das Geschwür, oder was es jetzt auch immer ist, einfach weg. Oder da spüre ich manchmal so eine einseitige Verbissenheit, die sich da einschleichen kann. Jetzt muss das Symptom
weg und jetzt proklamieren wir den Namen von Jesus und du bist geheilt und jetzt glaub das endlich und jetzt glaub das gefälligst und wenn du ein bisschen mehr glauben würdest, dann wärst du schon geheilt und dann kommt der ganze religiöse Druck und das ist einfach nicht gut, das hat Jesus nicht gemacht und dort hat es auch nicht den Auftrag gegeben. Wir müssen aufpassen, dass wir sie nicht in etwas hineinsteigern, das ungesungen ist. Es ist nie falsch, für Heilung zu beten. Aber wie ich vorhin gesagt habe, wir dürfen das Ergebnis getrost Jesus überlassen. Das ist doch sein Problem, seine Sache, was er und wie er jetzt die Person heilen will. Und wo vielleicht das der Grund, warum eine Person gekommen ist, die irgendein körperliches Leiden hat, jetzt im Moment vielleicht gerade nicht oder noch nicht geheilt ist, ist doch trotzdem irgendetwas passiert. Und das ist so wichtig, dass die Person, die Gebet für Heilung empfiehlt, auch sensibilisieren. Jesus ist nicht einfach nur ein Wunderarzt, er ist nicht für das gekommen. Und wenn Leute nur körperliche Heilung wollen und sonst gar kein Interesse haben, dass da innen irgendetwas könnte gehen, habe ich schlechte Hoffnung, dass das einfach so passiert. Also Jesus ist gnädig und tut es dem manchmal trotzdem. Vor allem bei den Leuten, die ihn nicht kennen, tut er manchmal zuerst die körperliche Heilung, dass die Leute überhaupt aufmerksam werden und wach werden und merken, hey, du, der Gott kennt mich ja auch irgendwie, der hat ja Interesse an mir, der gibt es ja. Und durch das nachher auch die Offenheit entsteht, sich vom Herz her auf die Beziehung zu dem Gott einzulassen. Und das ist immer das, was Gott darum geht. Jesus hat gesagt, was nützt das euch, wenn ihr mit zwei gesunden Augen in die Höhe kommt? Scheitern kommen nur mit dem oder für ihn. Was nützt das euch, wenn ihr mit Armen in Zeit unversetzt und nachher ins ewige, die ewige Verdammnis kommt? Das nützt doch nichts. Das gibt mehr als unsere körperliche Heilung in diesem Leben. Unsere Treue und unsere Verfügbarkeit ist hier gefragt, nicht unser Erfolg. Es ist auch wichtig, dass wir niemandem etwas versprechen oder eben manipulativ beten. Ich habe das vorher schon ein bisschen erwähnt. Wisst ihr, das ist jetzt genau die Frage und das ist immer das, was ich auch bei mir selber merke. Jetzt kommst du in die Situation, irgendeinen Verwandten, einen Nachbar, Arbeitskollege oder wer auch immer, hat irgendein Leiden und irgendwo hast du vielleicht säumlich den Impuls, könntest du beten für den, für ihn. Aber dann kommen so all die Fragen und all die Zweifel, oh, schon kennen die. Ja, was ist jetzt, wenn du das nicht, wenn du dann Gott nicht heilt und was ist jetzt, wenn Gott das vielleicht gar nicht will oder was ist jetzt, wenn die Person das vielleicht gar nicht annimmt oder das dann komisch findet oder mache ich denen irgendwie falsche Hoffnungen und dann lasse ich es doch schieben. Schon mal irgendwie solche Stimmen gehört in solchen Situationen. Ja, ist doch normal. Haben wir alle. Geht mir auch so, geht euch so. Und dort müssen wir, darum habe ich gesagt, ist es wichtig, wir müssen wissen, was im Himmel ist. Wenn wir beten, dass was im Himmel ist, soll auf die Erde kommen. Wir müssen wissen, was unser Auftrag ist. Und dann tun wir nicht irgendetwas versprechen, den Leuten, die nur eine falsche Hoffnung machen, sondern tun wir das, was im Himmel ist, ihnen zusprechen. Ist das falsch? Ist doch nicht falsch. Ist auch nicht falsch, wenn die nicht geheilt werden. Weil das, was im Himmel ist, ist immer gut. Und das enthält alles. Und was der Gott mit dem macht, wo wir beten, dass es soll kommen, das können wir doch nicht getrost ihnen verlassen. Hier ist unsere Treue und unsere Verfügbarkeit gefragt. Und wir sind nicht Versager, wenn die Person nicht geheilt, wieder von uns geht. Sondern es ist Gottes Sache. Ich spreche hier jetzt noch den letzten Satz an, eben nicht jemandem etwas versprechen und nicht manipulativ beten. Was heisst das? Also wenn du jetzt da zu denen und denen gehst, die haben ja besondere Gabe von Heilung, da bist du auf alle Fälle gesund. Das wäre eine falsche Versprechung, oder? Oder wenn du in diesen Healing-Raum gehst, dann wirst du ganz sicher gesund. Oder so sagen, ja, du musst auch nicht mehr zu diesen Ärzten gehen und nicht mehr dieser Medizin und dieser Chemie vertrauen, du musst nur noch glauben und beten, dann wirst du sicher gesund. Das wären so falsche Versprechungen. Ja, du musst halt nur mehr glauben, mehr proklamieren, mehr beten, dann wirst du auch gesund. Das ist alles religiöser Schrott. Sorry, wenn ich das mal so sage. Hört auf mit dem Seich. Das ist nicht das, was Gott gesagt hat und gemacht hat. Das ist auch nicht unser Auftrag. Wir müssen Leuten nicht falsche Versprechungen und falsche Hoffnungen machen. Sondern wir können ihnen sagen, da gibt es einen, der hat am Kreuz von Golgatha gezahlt für mein Leben, für dein Leben. Und die Rettung, die er parat hat, die umfasst deinen Körper, die umfasst deine Seele und deinen Geist. Und ich glaube, wenn wir beten, dass irgendetwas in deinem Leben berührt wird von der heilenden Kraft. Ich weiß nicht, ob er die hält oder nicht. Ich glaube, dass er das auch kann. Aber ich bete, dass irgendetwas von dem Heil, das Jesus verwirkt hat, jetzt in dein Leben hineinkommt. Bist du bereit? Dann tue ich doch niemandem irgendetwas versprechen, oder? Aber ich tue es auch nicht so, ja, vielleicht, wenn es der Wille von Gott ist. Dann musst du nicht so beten, das ist wirklich auch etwas. So Gebet wie, ja, wenn es dein Willen ist, dann helf doch die Person. Ja, dort betet doch gar nicht. Ja, wenn es das dein Willen ist, ja, entweder weißt du, was der Wille von Gott ist, oder du weißt es nicht. Klar wissen wir es nicht immer. Aber du kannst ja so beten, dass einfach sein Wille passiert und ihm überlassen, was sein Willen ist. Sein Willen ist heilig. Und wir wissen manchmal nicht, in welcher Reihenfolge und in welchem Umfang, aber wir wissen, Gott hat für jeden Menschen doch etwas parat. Und das dürfen wir doch ins Leben hineinbeten, ohne dass es eben falsche Versprechungen sind oder dass wir Leute zu irgendetwas drängen, manipulieren, wo geistlich ungesund ist. Also wenn ich für eine kranke Person bete, die jetzt kommt, die kommt jetzt vielleicht auch wirklich irgendeinem echten körperlichen Leiden. Und ich wette jetzt, dass das Leiden wieder ganz wird. Oder? Das ist ja ganz normal, menschlich. Wir sind oft sehr auf unsere körperliche Heilung fixiert. Das andere haben wir manchmal gar nicht so im Blick und checken auch gar nicht, dass das Gott viel wichtiger ist als die körperliche Heilung. Ist egal. Jetzt kommt so jemand zu dir und sagst du, okay, das ist recht, wenn ich für dich bete. Dann sagt sie, ja. Und jetzt bete ich. Jetzt bete ich, Vater, ich danke dir, hast du Jesus geschickt für die Person. Danke, hast du Heil und Heilung für die Person am Kreuz von Golgatha errungen. Ich nehme das, was du gemacht hast, und ich spreche es dir jetzt zu. Du bist geheiligt, geheilt im Namen von Jesus an deinem Körper, an deiner Seele und an deinem Geist. Und ich bitte dich, Vater, dass du jetzt mit dir auch mit ihrer Kraft, mit ihrer heilenden Kraft, die Person durchströmst und ihr das schenkst, was du jetzt für sie parat hast. Amen. Ist doch ganz einfach, oder? Also, wir müssen auch lernen, auch zu beten, dass wir nicht irgendwie so, das erleben wir immer und immer wieder, dass es so ein Gebet von Kranken geht, dass wir dann eher so komische Bögen machen, weil wir ja nicht irgendjemandem eine falsche Hoffnung oder etwas wollen. Das ist gar nicht nötig. Betet das Heil und die Heilung zu und tut einfach alle Bereiche einbeziehen. Dann macht ihr nie etwas falsch. Und dann kann Gott selber entscheiden, wie er das Gebet hören will. Wir sind immer nur die Handlanger. Wir sind nicht die Wunderheiler, die müssen irgendwelche Zaubertrick vor dem Publikum zum Besten bringen und müssen gross rauskommen. Und wenn das nicht passiert, dann sind wir Versager. Es geht gar nicht um uns, es geht um Gott, es geht um sein Reich. Ist das gut? Wenn wir es mal so stehen. Ich glaube, jetzt ist es fertig, oder? Schick, ja. Und wir werden in den nächsten Predigten noch anschauen, wie hat Jesus geheilt. Wie ist er den Menschen begegnet. Wir werden feststellen, da gibt es nicht einfach Schema F, da gibt es nicht einfach irgendeinen Trick, sondern das ist ganz individuell, persönlich, geleitet vom Heiligen Geist, in den vorbereiteten Werk vom Herrn wandeln, die Gelegenheiten und Chancen, die Gott vor die Füße legt, nicht zu verpassen, sondern reinzugehen. Stellt euch vor, wie schlimm dass das jetzt wäre. Wir hatten hier eine Situation, einen jungen Mann, der krebskrank war und er gestorben ist. Und wie manches Jahr
Wie manche Monate, wie manche Wochen haben wir da gebetet und haben wir eingestanden, haben wir geglaubt, haben wir gehofft, haben wir Heilung zugesprochen, haben wir das Reich von Gott in das Leben von diesem jungen Mann entsprochen. Im Glauben, dass auch der Krebs geheilt wird, absolut. Aber auch im Wissen, wir können das nicht machen. Und es hat jetzt in Anführungszeichen nicht funktioniert. Aber ich bereue kein einziges Gebet, das ich bete. Stellt euch jetzt mal vor, da wäre jetzt gestorben und niemand hat jemals für Heilung gebetet. Wisst ihr, wie ich mir blöd vorkomme? Dann liefe ich mir sehr wahrscheinlich ein Leben lang vor. Warum bin ich so scheu gewesen? Warum habe ich den Mut nicht gehabt? Warum bin ich nicht kühn gewesen und habe mal die Autorität, die ich von Jesus eingesetzt habe, zu dem Heilung zugesprochen? Man hat immer noch ein bisschen gehüdert. Da habe ich ein gutes Gewissen. Und wir glauben alle, die da sind, nicht gestanden. Ich sage, wir haben alle Register gezogen, die irgendwie jetzt hier sind. Und wir haben nicht das Gefühl, dass wir dem jungen Mann falsche Hoffnung gemacht haben. Ob schon so ein Aspekt, ja, das kann manchmal sein. Aber wir haben gerungen um das Leben. Wir sind reingestanden, wir haben gefastet, wir haben gebetet, wir haben das Heil und die Heilung immer wieder in das Leben hinein proklamiert. Und ich glaube, es hat ganz viel im Inneren von diesem Mann gemacht. Am Schluss hatte ich dann so das Gefühl, es war mehr so eine Sterbebegleitung als ein Heilungserfolg. Und trotzdem auch das Sterbebegleiten vorbereitet sein auf das Zügeln in die andere Realität, ja, das muss man machen. Das ist auch wichtig, sogar sehr wichtig. Dass wir nicht eine Chance verpassen, sondern in mein Leben hinein schaue, ich habe schon ganz viele Chancen verpasst. Leute, die Not hatten, und die mir genau aus den Gründen, die ich vorhin erzählt habe, es könnte ja sein, dass das Gottes nicht wirklich, ja, es könnte ja sein, dass dieses oder jenes so viel für das Medien gar nicht oder Jürgen. Und wenn ich Leute gemacht habe, kennen ich auch das Versagen. Wobei ich mich dann nachher gefühlt habe, diese Chance, diese Situation vorbei war und sie ist dann nicht gekommen. Wisst ihr, wie sich das anfühlt? Wer Mensch sagt, Scheiße, fühlt sich das an. So das Gefühl, ich habe versagt. Das ist ja lieber ein weit um Verwandter von uns gewesen, wo wir mal besuchen, Kathrin und ich, wo wir glaub, noch nicht geheiratet waren. Ja, wo wir noch nicht geheiratet waren. Der hatte Krebs, der war nicht gläubig. Ich kann mich noch gut erinnern, wir sind dort gestanden beim Adieu sagen und ich habe auf dem Herz, hey, bete doch einfach für den Mann, für Heilung. Und das war am Bahnhof, wir sind dort vor der Rolltreppe gestanden, es waren Leute rum. Und ich hatte den Mut nicht gehabt, das zu machen. Und wir haben einfach Adieu gesagt und sie sind heimgegangen. 3 Wochen später ist die Nachricht gekommen, ist gestorben. Versteht ihr? Da kommt die Grenze an meiner Seite. Ich weiß nicht, ob er geheilt wäre worden, wenn wir gebetet hätten. Aber das war eine Chance, das war ein Auftrag. Was verpasse ich denn? Was mache ich denn falsch? Was haben wir denn zu verlieren? Das ist nicht tot, oder? Das ist noch nicht geholfen. Und solche Erlebnisse, die sind mir rein, wo ich gesagt habe, das passiert mir nicht mehr. Ich lasse nicht die Leute lassen, durchlaufen und dann sind sie 3 Wochen später tot. Und ich habe keinen Mucks gemacht. Egal, ob ich blöd da stehe oder nicht. Egal, ob das Gebet jetzt funktioniert oder nützt oder nicht. Oder nicht. Aber ich will diesen Impulsen nachgehen. Und die Chancen, die Gott mir gibt, und die Möglichkeiten, die Gott mir gibt, und die Menschen, die Gott in mein Leben hineinstellt, nicht einfach durchziehen und verpassen. Ja, das sind Lektionen, wie Gott uns nachher lehrt. Das habe ich auch wieder verstehen dürfen, müssen, in Anspruch nehmen. Und da dürfen wir mutig weitergehen. Das ist nicht die Anklage, wenn ich das erzähle. Nur einfach, dass ihr auch spürt, Gott ist uns am Trainieren, dass wir den Jüngerschaftsauftrag wahrnehmen können, so wie er es möchte, dass es für uns und für unsere Umwelt, unsere Mitmenschen gesund ist. Vater, ich komme zu dir mit all den Fragen, die in meinem Leben sind. Und mit all den Menschen, die nicht geheilt wurden, die nicht gebetet haben, die nicht vom Tod sind auferstanden, die nicht gebetet haben, wo das nicht passiert ist, was wir lesen in deinem Wort. Und trotzdem, sage ich, trotzdem ist der Jüngerschaftsauftrag da. Trotzdem glaube ich an dich. Trotzdem glaube ich, dass du durch uns durch Zeichen und Wunder tust. Trotzdem glaube ich, dass du uns zu einer Armee formieren musst, die für dein Reich bereit sind zu kämpfen, die bereit sind, ihr Leben herzugeben, die nicht von dieser Menschenfurcht geleitet und versklavt sind, nicht von dem humanistischen Geist versklavt sind, wo alles so ins Individuelle hineindrückt, wo man denkt, das geht mir doch nicht an, und das darf ich doch jetzt nicht, und die Wetter sind nicht. Wir sagen, all diesen Mächten ab im Namen von Jesus von uns hindern, die Auftrag auszuführen. Und wir lassen uns auch nicht von religiösen Geistern manipulieren, in Einseitigkeiten und Sachen reindrängen, sondern wir wollen als deine jünger Vater den Auftrag wahrnehmen, so wie du ihn uns gegeben hast. Und wir wollen üben und wir wollen nicht mutlos werden, wenn wir versagen. Wir wollen nicht aufhören, auch wenn wir versagen, sondern wir wollen dranbleiben und wollen sehen, wie dein Reich auf die Erde kommt, wie es im Himmel ist. Halleluja. Amen.